Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dieser. Hallo und herzlich willkommen. Polens Premier Donald Tusk ist heute erstmals zu Gast bei Papst Leo dem 14. Im Mittelpunkt die Ukraine, der Nahe Osten und Afrika. Knapp 44 Milliarden Euro Kredit für die polnische Aufrüstung kauft Polen mit dem SAFE-Programm eine Katze im Sack und was die Flucht eines ehemaligen russischen Vizeministers in die USA über die Stimmung im Kreml sagt. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem im zweiten Teil unseres Gesprächs zum 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags spricht Dr. Marzenna Gusvetter von Visegrad Insight über das geplante Verteidigungsabkommen, wie die Kooperation im Sicherheitsbereich mit der Erinnerungspolitik zusammenhängt und darüber, was sie sich für das nächste runde Jubiläum des Nachbarschaftsvertrags wünschen würde. Wir wünschen Ihnen indes eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Polens Premierminister zu Besuch im Vatikan und Polen will gegen das EU-Mercosur-Abkommen klagen. Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat in Rom einen außenpolitisch dichten Tag. Am Vormittag ist er im Vatikan von Papst Leo dem 14. empfangen worden. Es war Tusks erste Audienz bei ihm. Zu den Schwerpunkten des Gesprächs gehörten laut der Kanzlei Wege zu einem Ende des Krieges in der Ukraine. Weitere Themen waren die Lage im Nahen Osten, humanitäre Hilfe und Konfliktprävention in Afrika. Am Nachmittag steht ein Gespräch mit Giorgia Meloni an. Dabei geht es ebenfalls um Sicherheit, die Ukraine, die europäische Wirtschaft und die EU. Polens Staatspräsident Karol Nawrocki und Litauens Präsident Gitanas Nausėda haben in Litauen gemeinsame Militärübungen beobachtet. Die Manöver Brave Griffin 26-2 laufen am heutigen Donnerstag aus. Nawrocki sagte, die wichtigste Aufgabe beider Länder sei es, der Gefahr aus dem Osten entgegenzutreten. Russland sei eine Bedrohung für Polen und Litauen. Die Ostflanke der NATO sei zu einem Raum intensiver Bündnisübungen geworden. An den Manövern nahmen auch Soldaten aus Portugal und den USA teil. Im Osten Lettlands sind zwei Drohnen abgestürzt. Eine von ihnen könnte auf dem Gelände eines Treibstoffslagers in Rezekne niedergegangen sein. Die Stadt liegt rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Nach Angaben lettischer Medien kamen die Drohnen aus Richtung Russland. Die Armee betonte aber, daraus lasse sich nicht automatisch auf russische Urheberschaft schließen. Verteidigungsminister Andriy Sprutz erklärte später, die Drohnen seien vermutlich von der Ukraine gegen Ziele in Russland abgefeuert worden. Polen will seine Rolle als Rüstungspartner Armenien stärken. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz hat in Warschau mit seinem armenischen Amtskollegen Soren Papikian gesprochen. Beide Seiten nahmen einen Regierungsplan für die militärische Zusammenarbeit in diesem Jahr an. Vorgesehen sind weitere Ausbildungsprogramme für armenische Offiziere an der Akademie für Kriegskunst in Warschau, gemeinsame Übungen und ein armenischer Militärattaché in Polen. Nach Angaben Kosiniak-Kamyszs interessiert sich Armenien auch für die polnischen Rüstungsgüter, besonders für Panzer. Die polnische Regierung will das EU-Mercosur-Handelsabkommen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union anfechten. Grund sind Bedenken wegen möglicher Folgen für polnische Landwirte und Verbraucher. Das Abkommen stößt bei Landwirten in Polen und anderen europäischen Ländern auf Kritik. Sie befürchten, dass billigere Agrarimporte aus Südamerika heimische Produzenten unter Druck setzen könnten. Im Südosten Polens ist indes der Großbrand in der Puszcza Solska unter Kontrolle. Innenminister Marcin Kierwiński sagte in Józefów, der Brandbereich sei geografisch eingegrenzt worden. Innerhalb des Gebiets brennen aber weiter einzelne Stellen. Rund 600 Menschen waren in der Nacht im Einsatz. Die verbrannte Fläche wird vorläufig auf rund 300 Hektar geschätzt. Und Islana ist das offizielle Maskottchen der U20-Weltmeisterschaft der Frauen in Polen. Das Turnier wird vom 5. bis zum 27. September ausgetragen. Das Maskottchen ist vom slawischen Volksglauben inspiriert und wird als Verwandte der Rusauka beschrieben. Bei der Weltmeisterschaft soll Islana 24 Nationalmannschaften in vier polnischen Gastgeberstädten begleiten. Die Figur steht nach Angaben der Organisatoren für Kreativität, Energie und Freude am Spielen. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. SAFE ist Polens größter Kredit aller Zeiten ein politischer Fehler und Flucht eines ehemaligen russischen Vizeministers in die USA nährt Spekulationen über Risse im System Putin. Mehr unter anderem dazu nun in der Presseshow. Im Studio ist Joachim Tschetscherski.
Die Flucht des früheren russischen Vizeministers für natürliche Ressourcen Denis Buzaev in die USA gelte als weiteres Zeichen einer wachsenden Krise innerhalb der russischen Eliten, schreibt Michał Kaźmierczak in Dziennik Gazeta Prawna. Nach Angaben unabhängiger russischer Medien habe der ehemalige Regierungsvertreter das Land im April verlassen, kurz nachdem er seinen Posten verloren hatte und Berichte über Korruptionsermittlungen gegen ihn aufgetaucht waren. Unter den Bedingungen des Systems von Wladimir Putin bedeute ein solcher Schritt weit mehr als eine gewöhnliche Emigration. Immer häufiger werde er als Zeichen des schwindenden Vertrauens in die Stabilität des Systems und wachsender Sorge um Russlands Zukunft gewertet. Seit Beginn der russischen Invasion auf die Ukraine sollen die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Eliten Russlands in einer Atmosphäre wachsender Angst leben. Der Druck der Sicherheitsapparate, Sanktionen, interne Konflikte sowie die Unsicherheit über den weiteren Kriegsverlauf würden dazu führen, dass sich ein Teil der mit der Macht verbundenen Akteure zu radikalen Schritten entschließe, von offenem Protest bis hin zur stillen Flucht ins Ausland. Im russischen System bedeutet der Verlust von Einfluss sehr oft nämlich auch den Verlust persönlicher Sicherheit. Viele ehemalige Funktionäre, Oligarchen und Militärs würden sich genau an das Schicksal jener erinnern, die in Konflikt mit dem Kreml geraten sind. In den vergangenen Jahren habe es wiederholt Berichte über mysteriöse Todesfälle von Vertretern der Energiebranche, des Militärs sowie von Personen aus der staatlichen Verwaltung gegeben, lesen wir. Experten nach soll die aktuelle Lage an die Phasen größter Spannungen in der Geschichte der Sowjetunion erinnern. Fluchtwellen unter den Eliten traten bereits während der stalinistischen Säuberungen, nach dem Tod von Josef Stalin sowie in der Endphase des Zerfalls der UdSSR auf. Auch damals kämen Teile der Funktionäre zu dem Schluss, dass das System ihre Sicherheit nicht mehr garantiere. Im heutigen Russland gäbe es drei Formen der Abkehr von Putins System. Die verbale, die geografische und die endgültige, erklärt Analyst Kevin Riele, zitiert vom Online-Blatt Moscow Times. Die erste Form bestehe in der öffentlichen Kritik des Kremls oder Veröffentlichung heikler Informationen über den Krieg oder die Funktionsweise des Staates. Es sei die seltenste Form des Protests. Sie werde mit langen Haftstrafen, Anklagen wegen Landesverrats oder auch zwangspsychiatrischer Behandlung bestraft. Die zweite Form der Flucht bezeichne Riele als endgültige Flucht, den Tod. In den vergangenen Jahren habe Russland eine Serie mysteriöser Todesfälle von Personen aus Wirtschaft, Energiesektor und Staatsverwaltung erschüttert. Besonders häufig seien sie angeblich aus dem Fenster gestürzt, was inzwischen zu einem Symbol des heutigen Russlands geworden sei. Die dritte Form sei die physische Flucht aus dem Land. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs haben Hunderttausende Russland verlassen, von einfachen Bürgern bis hin zu Unternehmern, Beamten und Angehörigen der Sicherheitsdienste. Die öffentliche Flucht von Kreml-Beamten gelte für Putin als besonders gefährlich, schreibt Kaźmierczak abschließend. Jeder solche Fall untergrabe das Bild vollständiger Kontrolle und Stabilität, das russische Propaganda seit Beginn des Krieges zu vermitteln versuche. Der Fall des stellvertretenden Leiters eines Polizeireviers im Warschauer Stadtteil Wola, Olgierd B., sorgt weiter für Aufsehen. Der Beamte hatte mit 1,5 Promille Alkohol im Blut einen Verkehrsunfall verursacht. Ein Drogentest habe zudem auf Kokainkonsum hingedeutet. Nach dem Vorfall wolle die Warschauer Polizei nun Alkoholkontrollen für ihre Führungskräfte einführen, berichtet die Rzeczpospolita. Bislang hätte man in Polizeidienststellen bei Zweifeln an der Dienstfähigkeit stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. In der Praxis würde dies allerdings meist nur in eine Richtung funktionieren. Kaum jemand wage es, seinen Vorgesetzten mit einem Alkoholtester zu prüfen. Jetzt soll jeder Beamte und Mitarbeiter, unabhängig von Funktion, Rang oder Dienstgrad, solchen Kontrollen unterzogen werden können. Führungskräfte sollen zudem auf Drogen getestet werden. Wie wir lesen, sollen nämlich Alkohol und zunehmend auch Drogen bei der Polizei ein immer größeres Problem sein. Der spektakuläre Unfall des Vizekommandanten sei kein Einzelfall, heißt es weiter. Ähnliche Skandale habe es bereits mehrfach gegeben. Im vergangenen Jahr sollen demnach 111 Polizisten unter Alkoholeinfluss am Steuer ihres Privatwagens oder alkoholisiert zum Dienst erschienen sein. In diesem Jahr habe man bis April bereits fast 40 solcher Fälle registriert. Polen nimmt den größten Kredit seiner Geschichte auf. Fast 44 Milliarden Euro für Rüstung im Rahmen des SAFE-Programms der EU. Was genau gekauft werden soll, bleibe geheim. Zudem habe der Präsident dem nicht zugestimmt. Sicher sein soll es dennoch. Naja, vielleicht, schreibt das Online-Portal Business Alert. Regierungsvertreter sprechen seit Monaten von einem Zinssatz von rund 3%. Dabei wirken sie, als hätten sie gerade den Jahrhundert-Hypothekenkredit ausgehandelt. Günstig, solide, sicher, lesen wir. Nach Angaben des Portals sei die Realität jedoch weniger attraktiv. Der Zinssatz sei nämlich variabel. Wie hoch er in 2, 15 oder 40 Jahren sein werde, sei schließlich unklar. Der Kauf einer Katze im Sack wirke dagegen transparent. Dort wisse man wenigstens, dass im Sack eine Katze steckt. Wofür soll das Geld ausgegeben werden? Leider wüsste man auch das nicht. Ein normaler Mensch nehme einen Hypothekenkredit auf, nachdem er eine Wohnung gefunden hat oder zumindest gleichzeitig. Nicht 3 Monate, bevor er überhaupt anfängt, über eine Immobilie nachzudenken, überzeugt das Onlineblatt. Die Regierung aber halte diese Reihenfolge offenbar für bloßen Formalismus. Erst das Geld, dann der Plan für das Geld. Die Details sollen später ausgearbeitet werden. Am 11. Februar hat die Regierung den Gesetzentwurf verabschiedet. Am selben Tag ging er in die Parlamentsausschüsse. 2 Tage später wurde er vom Sejm beschlossen. Würden Krankenhäuser so effizient arbeiten, wären die Warteschlangen beim Onkologen noch in diesem Jahr verschwunden. Am 12. März hat zudem der Präsident in einer Ansprache sein Veto gegen das Gesetz eingelegt. Seine Argumente könne man teilen oder ablehnen, die Regierung aber habe sich nicht für den Weg einer Debatte entschieden. Sie aber den Plan B gewählt, die Umsetzung des SAFE-Programms ohne Gesetz unter Umgehung des Vetos des Staatsoberhaupts. So das Portal Business Alert. Und soweit die Presseschau.
Danke Joachim für den Überblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zu unserem nächsten Thema und zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Vor wenigen Tagen haben wir im ersten Teil unseres Gesprächs mit Dr. Marzenna Gusvetter zum 35. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags an die Oder geblickt, auf 1991, auf die Grenzregion, die Bahn- und Straßenverbindungen und auf den Einfluss der Grenzkontrollen auf die Studierenden der Wiedrina-Universität. Aber wie sieht es auf der nationalen Ebene aus? Was müsste das geplante Verteidigungsabkommen leisten, das Berlin und Warschau im Sommer unterzeichnen wollen, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden? Und wie hängt die Kooperation im Sicherheitsbereich mit der Gedenkpolitik zusammen? Mehr dazu nun in Teil 2 unseres Gesprächs mit Dr. Marzenna Gusvetter. Eine Neufassung des Vertrags wird es zum 35. Jubiläum wohl nicht geben, dafür aber ein neues Verteidigungsabkommen zwischen Deutschland und Polen in einer bestmöglichen Fassung dieses Textes. Was müsste drinstehen, damit der Vertrag den aktuellen Herausforderungen gerecht wird, Ihrer Meinung nach?
Sie meinen den Allgemeinen Vertrag oder Sicherheitsvertrag?
Den Sicherheitsvertrag.
Der Sicherheitsvertrag, das ist natürlich fällig angesichts der jetzigen Lage, sicherheitspolitischen Lage in der EU. Denn wir haben den Beistand der USA, auf den wir immer gezählt haben, haben wir de facto verloren. Was andererseits vielleicht auch nicht schlecht ist, denn dann macht sich die EU jetzt wirklich auch Gedanken, eigene Gedanken über ihre Sicherheitspolitik und Vorbereitung. Ich würde sagen, zwischen Polen und Deutschland läuft viel in Bezug auf militärische Zusammenarbeit, aber im Rahmen der NATO. Das sind nicht bilaterale Verbindungen und Aktionen, sondern das sind alles Dinge, die im Rahmen der NATO stattfinden. Polen ist ja ein Frontstaat. Deutschland ist eine Logistikscheibe für die NATO-Ostflanke. Es wird jetzt in diesem Sicherheitsabkommen sicherlich sehr viel mehr Wert gelegt werden auf den Ausbau der Infrastruktur. Nur schade, dass jetzt erst wir sozusagen in so einem Kriegsmodus operieren, damit die Straßen und Bahnen, Gleise, ja, vielleicht ist das jetzt die Priorität und wir hoffen, dass es zu keinem Krieg kommt, aber dass die Menschen dann doch diese Straßen und diese Zugverbindungen haben, durch die sie profitieren. Ein Problem ist in Deutschland natürlich auch die marode Infrastruktur in Westdeutschland, ja, die sehr stark jetzt auch renovierungsbedürftig ist. Es gab ja Regierungskonsultationen letztes Jahr und da gibt es seitdem eine Taskforce, zumindest in den beiden Verteidigungsministerien, die daran arbeitet, so einen sicherheitspolitischen Vertrag zwischen Polen und Deutschland zu unterzeichnen. Hier muss man sagen, dass in Bezug auf eine bilaterale militärische Kooperation hier die deutsch-ukrainischen Beziehungen bereits viel weiter sind als die deutsch-polnischen, denn Deutschland hat ja erst kürzlich mit der Ukraine ein, muss man sagen, gigantisches strategisches Kooperationsabkommen unterzeichnet, wo also sehr viele an militärischer Kooperation ist in Bezug auf die Drohnenentwicklung, technologische Entwicklung, aber auch gegenseitige Truppenübungen, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Also das geht schon, würde ich sagen, viel weiter als das bilateral deutsch-polnische. Ein Problem ist sicherlich, dass es doch aufgrund der Kriegserfahrungen in Polen eine gewisse Skepsis, ein Mangel an Vertrauen ist in Bezug auf Deutschland als einen Garant unserer Sicherheit. Das ist psychologisch, emotional sehr stark verankert und es wird natürlich besser, aber wie soll ich sagen, diese Dinge bleiben. Also in Polen war und ist weiterhin sehr viel Vertrauen in die USA. Deswegen ist die polnische Politik gegenüber den USA auch in vielen, zum Beispiel was Rüstungseinkäufe anbetrifft, viel weiter. Also Polen hat hauptsächlich Rüstungen gekauft in den letzten Jahren in den USA und in Südkorea. Was jetzt militärische Rüstungskooperationen mit Deutschland anbetrifft, so ist da bislang nicht viel geschehen.
Nach dem Besuch von Macron in Warschau hat man ja auch viel über Frankreich als Plan B gesprochen, nicht über Deutschland im Verteidigungsbereich.
Ja, und ich meine überhaupt so, wenn Meinungsumfragen sind, wie neulich von dem polnischen Westinstitut zu den deutsch-polnischen Beziehungen, da gibt es auf der polnischen Seite mehr Vertrauen gegenüber Frankreich oder gegenüber Großbritannien als gegenüber Deutschland. Ich finde persönlich, das ist ein Trugschluss, denn kulturell, auch wenn wir uns natürlich mehr mit Mittelosteuropa identifizieren in Polen, aber kulturell und geschichtlich sind uns die Deutschen natürlich viel näher als die Franzosen oder die Briten. Das ist irgendwie auch so ein Trugschluss, ja. Ich meine, wir haben ja auch, als der Zweite Weltkrieg begann, dann haben wir sehr auf die Hilfe von Frankreich und Großbritannien gehofft und da ist nicht viel gekommen, ja. Also der Spruch der Franzosen, sie würden nicht für Danzig sterben, das ist bis heute auch sozusagen vielen sehr in Erinnerung, aber dennoch, vielleicht sieht man das auch mehr durch den Blickwinkel der kulturell, dass man ja, es gab viele kulturelle Beziehungen immer zwischen Polen und Frankreich, auch während der polnischen Teilungen. Und dann natürlich Großbritannien ist Polen sehr nahe geworden, weil dort halt sehr viele Polen nach 89 zur Arbeit gefahren sind.
Ja, aber vor diesem Hintergrund dieser Skepsis, was müsste, aber auch was kann ein deutsch-polnisches Verteidigungsabkommen leisten und woran würden wir merken, dass es überhaupt Substanz hat und nicht nur reine Symbolpolitik ist?
Ja, es sind eigentlich erst erste Ansätze. Also ich muss sagen, wenn erst jetzt eine Taskforce zwischen den Verteidigungsministerien besteht, eine Taskforce zwischen den Verkehrsministerien, ich denke, man muss da sehr pragmatisch rangehen. Also man muss das Emotionale weglassen. Und es gibt natürlich immer so eine Art Konkurrenz zwischen Polen und Deutschland. Ja, wenn die Deutschen irgendwo das Kommando haben, dann fühlen sich die Polen unwohl. Wenn die Polen das Kommando haben, fühlen sich die Deutschen unwohl. Und im Militär ist das nun mal, dass irgendwie einer das Kommando bei dem oder dem hat. Also ich denke, es hängt sehr viel von einem pragmatischen arbeitsmäßigen Ansatz auf. Und man musste das auch der Bevölkerung kommunizieren. Wichtig wäre auch zum Beispiel der Ausbau der NATO-Pipelines Richtung Polen. Das sind die Pipelines, die die Tanker eventuell dann auch mit Benzin versorgen. Ich finde, als erstes müsste man ja überhaupt sich einigen darauf, was macht man bilateral. Denn in der NATO läuft es, aber das Bilaterale ist noch sehr schwach. Ich denke auch im Allgemeinen würde dem ganzen Klima der deutsch-polnischen Beziehungen doch sehr helfen, wenn Deutschland sich doch für so eine humanitäre Wiedergutmachungsgeste, aber das müsste schon etwas mehr sein als der Siegelring eines polnischen Königs, der in Pforzheim in dem Museum ist, ja. Also es müsste schon eine wichtige Geste sein, die dann auch diese emotionale Blockade zwischen Deutschland und Polen etwas brechen würde.
Damit sind wir auch schon bei der zweiten Säule gewissermaßen des Jahrestags. Neben der Sicherheit soll eben der zweite große Inhalt des Jahrestags die Erinnerungspolitik sein. Und der Gestaltungswettbewerb für das Denkmal an der ehemaligen Kroll-Oper ist am 29. April gestartet, also diese Woche. Wir sprechen am 30. April. Der Bund stellt 5 Millionen Euro für Wettbewerb und Realisierung bereit. Die deutsche Seite spricht von einem Erfolg. Ist damit wenigstens dieses eine Thema, das die Beziehungen belastete, tatsächlich vom Tisch? Oder beginnt jetzt erst die schwierige Frage, ob das in Polen als ausreichend wahrgenommen wird?
Also ausreichend auf keinen Fall. Auf keinen Fall, zumal es da einen Fehlstart gegeben hat, in dem einfach derzeit praktisch dort nur ein großer Stein ist, ja, und es so lange gedauert hat, bis der deutschen Seite klar geworden ist, dass für die Polen es auch wichtig ist, nicht nur an die polnischen Juden zu erinnern, ja, aber auch an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges. In Deutschland haben wir in den letzten Jahren sehr stark mit so einer Political Correctness zu tun. Die Political Correctness besagt, dass die Hauptopfer waren die Juden und das war's dann. Ja. Leider ist dann die Erinnerung an die polnischen Opfer oder selbst daran, dass 3 Millionen der ermordeten Juden waren auch polnische Staatsbürger, ja, die sehr stark mit der polnischen Kultur verbunden waren. Und Sie werden selbst sehen an den Gedenktafeln zu diesem Erinnerungsstein, der in der Nähe vom Kanzleramt angebracht worden ist, praktisch nur auf der Tafel in der polnischen Fassung steht, dass unter den Millionen ermordeten Juden 3 Millionen polnische Staatsbürger waren. Bei den anderen steht es nicht. Das hängt eben mit diesem es gibt hier eine sehr starke unterschiedliche Wahrnehmung. Für die Polen ist es wichtig, ein Denkmal ist wichtig. Das ist genauso wie wir Polen. Wir haben ein anderes Verhältnis zu den Gräbern unserer Verwandten, unserer Freunde. Wir gehen dahin, legen Blumen, erinnern uns. Das ist wichtig für uns. In Deutschland ist das nicht so wichtig. Ich kenne viele, die besuchen vielleicht, ja, ich weiß nicht, auf keinen Fall einmal im Jahr die Gräber ihrer Verwandten. Das ist eine andere Kultur, eine andere Gedenkkultur. Und hier müsste es mehr Verständnis auf der deutschen Seite geben. Das Denkmal, ich nehme an, es wird da sicherlich auch sehr viele wieder Differenzen geben. Wie wird daran erinnern? Wird es da auch so ein Museum, eine Begegnungsstätte geben und so weiter und so weiter? Aber das für die Bevölkerung hier in Polen wird das keine besondere Rolle haben. Für die Bevölkerung in Polen wäre es wichtig, wenn es eine große Geste der Wiedergutmachung auf der deutschen Seite geben würde. Und zwar etwas wie eine entscheidende Geste, zum Beispiel für die noch 50.000 lebenden Opfer oder zum Beispiel der Wiederaufbau des Brühl-Palais in Warschau, welches im Krieg zerstört worden ist. Das könnte die Aufmerksamkeit Polens oder der Bevölkerung hier in Polen dann sehr, sehr stark beeinflussen.
Haben Sie hier Hoffnung, dass etwas passiert zum 17. Juni? Denn wie gesagt, etwa 50.000 noch lebende polnische Opfer warten auf eine solche Geste. Die Zahl sinkt jeden Tag, die Zeit läuft davon. Aber anders als bei der Scholz-Offerte, als noch Geld im Budget in Deutschland reserviert war, wäre jetzt eine politische Entscheidung notwendig, und zwar bei massiven Kürzungen im Bundeshaushalt. Haben Berlin und Warschau die letzte Chance auf eine humanitäre Geste vielleicht gar verpasst?
Das könnte auch sein, denn ich meine, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu. Manche meinen, es wäre wichtig gewesen, auch der lebenden Opfer, deren Willen, die 200 Millionen von Scholz anzunehmen. Das ist ja immerhin auch eine beachtliche Summe. Das ist eine wichtige Menschengruppe. Man hat damals darauf verzichtet. Ja, jetzt ist dieser Zug abgefahren, könnte man sagen. Und bei den finanziellen Problemen und politischen Problemen, die die Bundesregierung heute hat, angesichts der Tatsache, dass die AfD nun in Umfragen ja stärker ist als die CDU, da denke ich, dass diese Art von Gesten oder gar eine Wiederholung dieser Geste der 200 Millionen, mir scheint das unwahrscheinlich. Also ich denke, es wird bleiben bei dem Denkmal, es wird bleiben bei dem Ring des polnischen Königs, der in Pforzheim ist, und vielleicht noch ein paar andere Kulturgüter zum Austauschen, aber mehr wird, glaube ich, nicht kommen. Dennoch, wenn der Pragmatismus siegt und man zumindest die Verkehrswege verbessert, aber auch vor allem auch die militärische Zusammenarbeit verbessert, das wäre schon ein großer Schritt.
Zum Abschluss unseres Gesprächs klingt da schon etwas Pessimismus mit. Sie haben vielleicht, um es auf eine positivere Note zu bringen, noch zum Schluss, Sie haben 2 Jahrzehnte in der Europäischen Kommission verbracht, schreiben heute von außen. Aus dieser Perspektive, was würden Sie sich für das deutsch-polnische Verhältnis zum nächsten Rundenjubiläum 2031 wünschen, wenn alles, worüber wir heute reden, doch relativ gut läuft?
Ja, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich die Aufhebung der derzeitigen Grenzkontrollen, das auf jeden Fall, der Ausbau der Infrastruktur und im wirtschaftlichen Bereich eine stärkere Integration weiter des gemeinsamen europäischen Marktes. Es gibt weiterhin Nachteile für Firmen, die grenzüberschreitend Dienstleistungen offerieren wollen, und zwar nicht nur zwischen Deutschland und Polen, aber auch zwischen Deutschland und Frankreich oder Frankreich und Niederlande. Also da gibt es weiterhin den Hang so zu einem Protektionismus. Und die Europäische Kommission arbeitet jetzt sehr stark daran, ja auch diese Hürden fallen zu lassen, weil wir ja dem geopolitischen Druck, ja seitens von China zum Beispiel, wir können nur dem entgegen, indem wir stärker unseren Binnenmarkt ausbauen. Also wir müssen uns mehr als Europa sehen und nicht als Polen, als Deutsche, als Franzosen. Das ist sehr wichtig, es ist aber auch sehr, sehr schwierig, denn wir denken weiterhin noch sehr stark in diesen nationalen Kategorien.
Sagt Dr. Marzena Gusvetter, Senior Fellow bei Visegrad Insight. Vielen Dank für das heutige Gespräch.
Vielen Dank.
Das ganze Gespräch zum 35. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl in der Sparte Interviews und Gespräche. Und das war's auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Nisa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 Kilohertz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.